Ich denke mal, die meisten unter uns haben sich für heute Abend schon vorbereitet. Also das macht ja jeder ganz unterschiedlich bei so wichtigen Terminen, wie dann so eine Vorbereitung aussieht. Das ist ja von den Landsmannschaften unterschiedlich und das ist ja von der inneren Haltung natürlich auch verschieden. Aber ich denke mal, wir alle sind schon gut vorbereitet auf den heutigen Abend und auf den wichtigen Termin, der ansteht. Denn Deutschland spielt gegen Nordirland. WM-Qualifikation. Was haben die schlecht gespielt? Naja, das war ja nicht das Problem, dass sie schlecht gespielt haben. Was war das Problem?
Ohne Herz.
Ohne Herz, naja, ob mit oder ohne Herz oder schlecht oder gut gespielt. Aber das eigentliche Problem war, sie haben verloren. Und das ist dann ja immer so eine Geschichte, also ich habe mir hinterher nur Zusammenfassung angeguckt und ich werde heute Abend auch irgendwas machen, was anderes. Aber wenn man dann danach so unseren Bundestrainer gehört hat, dann ja, kam ja auch, und auch bei den Spielern und so, kam das ja schon so raus, eben eine große Enttäuschung. Und dann sagte Herr Nagelsmann ja auch, naja, wir haben uns ja eigentlich auch was ganz anderes vorgenommen, aber irgendwie, ja, woran lag es denn, dass das, was Sie sich vorgenommen haben, dass das nicht funktioniert hat und. Ja, und dann versucht man eben das zu erklären, woran es liegt. Eine Erklärung war, das Herz fehlte irgendwie, naja. Aber so ist das ja manchmal im Leben. Man nimmt sich etwas vor und merkt dann, dass es nicht gelingt, dass man daran scheitert. Und dann ist man ja sehr enttäuscht. Manchmal passiert das oder oft passiert das ja im Kleinen und das interessiert dann nicht so viele Menschen. Und jetzt so bei einer WM-Qualifikation ist das natürlich schon mal etwas anderes, weil da sind wir alle wieder oder fast alle dann irgendwie wieder auch, ich sag mal, Experten und Spezialisten und. Und viele leiden dann auch darunter. Ja, so ist das eben. Man nimmt sich Dinge vor und man entdeckt irgendwie, dass es nicht funktioniert. Wenn wir darüber nachdenken, merken wir ja, das ist etwas, was in unser aller Leben so vorkommt. Und ich finde, eine der wunderbaren Geschichten oder eine der wunderbaren Seiten der Bibel ist, dass solche Geschichten dort auch vorkommen und nicht verheimlicht werden. Also die Bibel könnte ja auch so ein Buch sein, wo man dann sich überlegt hat, naja, wir wollen Leute damit irgendwie den Glauben nahebringen und dann wäre es doch gut, wenn so eine Erfolgsgeschichte nach der anderen dort drin steht und dann vielleicht noch ein paar Erfolgsrezepte, wie das Leben dann funktioniert. Aber wer die Bibel liest, das geht schon auf den ersten Seiten los und das ändert sich auch nicht. Wer die Bibel liest, wird sehr schnell entdecken, na, da geht es auch viel um Scheitern. Und eine der großen Katastrophen, was man sich auch anders vorgenommen hatte, war ja dann für Israel dieses babylonische Exil. Wir haben ja am vergangenen Sonntag uns schon auch ein bisschen damit beschäftigt, Israel in der babylonischen Gefangenschaft, und wir haben ja dann auch in das Buch Jesaja reingeguckt und wir haben vorhin ja auch eine Lesung aus Jesaja 42 gehört, weil Jesaja ist eben auch jemand, der dieses Thema in babylonische Gefangenschaft, aber auch eben das Thema Scheitern und das Thema, man hat es nicht geschafft, man hatte andere Erwartungen aufnimmt. Wichtig ist nochmal, das werden wir heute jetzt nicht so sehr ausbreiten, wer da nochmal eine kleine Einführung will, kann sich die Predigt vom letzten Sonntag her nochmal anhören. Wichtig ist einfach, dass man das auch vor Augen hat, dass dieses Jesaja-Buch ja eigentlich zweigeteilt ist. Eigentlich drei oder noch mehr Teile dann irgendwie hat, aber die grobe Einteilung ist eben von 1 bis 39, da war Jesaja in Jerusalem, das war so im 8. vorchristlichen Jahrhundert, und ab dem Kapitel 40, also 1 bis 39, 8. Jahrhundert, Jesaja kommt dort vor, ab Kapitel 40 bis 66 ist dann so die babylonische Gefangenschaft und die Rückführung, also das ist so die grobe Zweiteilung. In diesem zweiten Teil kommt Jesaja auch ja nicht mehr vor, also der Name wird nicht mehr erwähnt. Aber wer da noch mal ein bisschen weiter eintauchen will, vom letzten Sonntag die Predigt, da habe ich das ja ein bisschen ausführlicher erklärt. Der Abschnitt oder dieser zweite Teil, 40 bis 66, wird auch oft überschrieben in den Bibeln das Trostbuch Israels. Und Das ist natürlich eben die Situation dann in der babylonischen Gefangenschaft und dann die Rückkehr. Und es soll ein Buch des Trostes sein. Und das 42. Kapitel, wo wir heute die Lesung rausgehört haben, das ist ja überschrieben mit der Knecht Gottes oder dem Knecht Gottes wird es gelingen. Und so fängt ja dann auch dieses Kapitel auch an. Es wird über den Knecht Gottes geredet und gesprochen und dann wird eben über diesen Knecht Gottes gesagt, das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Also, und er in diesem Vers ist eben der Knecht Gottes. Und wir haben ja auch am letzten Sonntag kurz darüber nachgedacht, man kann ja die Propheten auch unterschiedlich lesen. Und wir deuten ja, deswegen ist in unserer Bibel, oder sind die Propheten ja auch am Ende, in der hebräischen Bibel sind sie ja in der Mitte, nach dem Gesetz, die Propheten, dann die Schriften. Bei uns sind die Propheten eben am Ende im Alten Testament, weil wir sagen, dass die Propheten eben auf Christus hinweisen. Und dieser Abschnitt hier in Kapitel 42 ist eben so ein Abschnitt, der für uns auch ganz klar auf Christus hinweist. Der Knecht Gottes ist für uns Jesus Christus. Und dann wird eben hier das so beschrieben, dass dieser Knecht eben das geknickte Rohr nicht abbrechen wird und den glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Wenn man sich jetzt in die Region hineinversetzt, wo das eben geschrieben ist, dann geht es bei diesem Rohr ja um ein Schilfrohr. Das kann man unterschiedlich dann auch verwenden, zum Beispiel als Flöte wurde es verwandt. Es wurde das Schilfrohr ja auch zum Bauen verwandt. Aber das Schilfrohr war auch ein Maßstab, mit dem man gemessen hat. Und ein geknicktes Rohr, also ein geknicktes Schilfrohr, na, da kommen keine guten Töne mehr raus. Und das ist dann etwas, was man ja zum Messen auch nicht mehr so gut nutzen kann. Wir hatten die Woche ja hier eine Begehung mit dem Bezirksamt und da war so eine, ich weiß gar nicht, wie das politisch korrekt ist, nicht, aber ist ja egal. Da war dann so eine junge Dame, die rannte dann auch mal mit dem Zollstock rum und ich wollte erst überlegen, ob ich ihr eine Einführung gebe. So arbeitet man mit einem Zollstock. Das war dann zwischendurch auch immer ein bisschen krumm und naja, da kriegt man natürlich keine Strecke gemessen. Und so ist das auch beim geknickten Rohr. Damit kann man jetzt nicht mehr gut messen. Und Jesaja sagt eben, dass dieses geknickte Rohr von dem Knecht Gottes nicht gebrochen wird. Und beim Docht ist es ja genauso. Also wir alle kennen das. Damals ging es um Öllampen, aber auch um Kerzen. Wir sehen das ja hier vorne. Ich könnte das ja jetzt mal vormachen. Roland, hast du die wieder angezündet? Sehr gut, also hat ja alles funktioniert. Und er konnte die ja nur anzünden, weil der Docht noch da war. Also so. Bitte? Nö, aber er war aus. Und was ist eine Kerze, die nicht brennt? Ist keine Kerze, ist ein Wachsklumpen. Also die Kerze wird ja erst zur Kerze, indem der Docht angezündet wird und dann diese Hitze und das Feuer, das löst eben den Wachs und wird in den Docht hochgezogen. Und wir können das ja nächste Woche mal probieren. Bist du nächste Woche da, Roland? Dann machen wir das mal irgendwie. Ich schneide dann mal einen Docht ab und dann gucken wir mal, wie der Roland versucht, die Kerze ans Laufen zu kriegen. Ihr kennt das alle von zu Hause. Wenn es schlecht läuft, kann man die Kerze wegschmeißen oder man versucht dann den Wachs irgendwie mit dem Feuerzeug oder so irgendwie aufzuweichen, um wieder so ein Stück Docht dazu bekommen. Ja, so ist das manchmal. So ein glimmender Docht, der bringt bei einer Kerze eigentlich gar nichts. Und dann ist eben die Frage, ja, löscht man den jetzt komplett aus und schmeißt die Kerze weg? Diese Beschreibungen, das sind alles Beschreibungen, die zu der Situation des Volkes dann auch passen. Denn das Volk war geknickt, wie so ein Schilfrohr. Was hatte man sich alles vorgenommen, auch in seinem Leben? Und das kennen wir ja auch. Was hatte man nicht für ehrgeizige Ziele? Was wollte man nicht in dieser Welt und vielleicht auch für Gott alles tun? Und dann sitzt man eben hier in dieser Gefangenschaft. Und ja, hat das Scheitern seiner Wirklichkeit vor Augen? Und das ist ja das. Ich weiß nicht, wie es heute Abend ausgeht. Ich werde mir das morgen früh ja mal angucken und vielleicht auch wieder Herrn Nagelsmann sehen. Aber wenn wir nochmal verlieren, wie guckt er dann? Ziemlich geknickt. Wenn wir gewinnen, dann ist das was anderes. Und das ist eben das, was wir kennen und was wir auch alltagssprachlich ja auch immer wieder so benutzen. Und so ging es Israel auch in der Gefangenschaft. Die waren vollkommen geknickt, weil fern von zu Hause das Heiligtum zerstört. Irgendwie keine Hoffnung, keine Zukunft. Man hatte das Gefühl, als wäre das Leben so kurz vorm Erlöschen. Wir sehen das ja auch kennen das ja auch bei uns oder sehen das ja auch in unserer Welt, dass bei vielen Menschen irgendwo, und da geht es dann nicht nur um das Sterben am Ende des Lebens, aber inmitten des Lebens irgendwie die Lebensenergie weg ist, kein Feuer mehr da ist. Und eigentlich man so das Gefühl hat, es dauert nicht mehr lange, dann erlischt hier auch noch der letzte Funke. Die Beschreibung, die wir hier bei Jesaja haben, ist eine Beschreibung, die sehr gut auf die Situation Israels in der damaligen Zeit passte, aber die auch auf die Situation von uns Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen immer wieder gut passt. Dass wir das Gefühl haben, irgendwie so, ja, es ist kein Leben mehr da und irgendwie kurz vorm Ausgehen. Und wir sind ganz geknickt, weil das am Ende, was wir uns vorgenommen haben, nicht funktioniert und wir scheitern. Und dass Jesaja das so für sich beschreibt oder seinem Volk, also die Schüler von Jesajas höchstwahrscheinlich so beschreibt, merke ich für mich, ist auch etwas, was mich auch bis zum heutigen Tage immer wieder bewegt. Wenn man sich mit so einem Schilfrohr beschäftigt, also vielleicht hat der eine oder andere das ja schon mal erlebt, beim Grashalm ist es so ähnlich. So ein Schilfrohr kann ja knicken und kann ja auch irgendwie abbrechen, aber so ein Grashalm. Und dann ist immer die Frage, ist in diesem Schilfrohr, und das passiert auch bei einem Grashalm, ist da noch diese Kraft vorhanden, das Geknickte wieder aufzurichten? Weil das gibt es in der Natur. Wir haben zum Beispiel bei der Art und Weise, wie wir Hochhäuser bauen, uns das bei dem Schilfrohr auch abgeguckt. Weil das Schilfrohr schon nochmal so eine eigene Kraft in sich auch trägt und eine Dynamik hat, das ist dann beim Hochhaus ein bisschen anders, aber dass eben das Geknickte sich wieder aufrichten kann. Und ob es sich wieder aufrichtet, das hat einfach was mit den Umständen zu tun. Also wenn der Sturm dann zu mächtig ist, dann knickt es ganz ab. Wenn, ich sag mal, die Umgebung zu feindlich ist, dann wächst es, dann stellt es sich nicht wieder auf. Aber in die Situation hinein, in diese Erfahrungssituation hinein, spricht eben das Jesaja-Buch in diesem Buch des Trostes in diesem Buch der Tröstung Israels davon, dass der Knecht Gottes eben das geknickte Rohr wieder aufrichten wird und den glimmenden Docht eben nicht ausbläst, sondern das Licht wieder anzünden wird. Und die Frage ist, wie funktioniert das? Wie geht das? Ist das irgendwie so ein Hokuspokus? Ist das irgendwie etwas, wo wir dann einfach nur die Hände auflegen und dann irgendwie so mit magischen Kräften und dann kommt es wieder irgendwie gerade oder dann leuchtet es wieder auf? Schön wäre es. Aber es geht anders. Denn, und das ist auch das, was das Buch, diese Schrift Jesaja gleich auch mitliefert, der Knecht Gottes wird es machen, indem er das Recht aufrichtet. Indem er das Recht aufrichtet. Und das, was uns hier begegnet, wir hatten das ja auch am vergangenen Sonntag, ist eben nicht eine Vorhersage, sondern eine Hervorsage. Wer das nicht versteht, letzten Sonntag nochmal reinhören. Denn Prophetie ist manchmal eine Vorhersage, aber viel öfters eine Hervorsage. so wie man etwas eben hervorholt und hervorbringt. Und darüber redet Jesaja, dass dieser Knecht Gottes eben das Recht hinaustragen wird und hervorbringen wird. Und dieses Recht, was er hinausträgt, das ist eben so ein ganz anderes Recht, eine ganz andere Wirklichkeit als die, die wir in dieser Welt kennen. In dieser Welt sind wir eben geprägt von einer Wegwerfmentalität. Wenn es nicht funktioniert, dann kommt es halt weg. Wenn es nicht mehr gebraucht wird, dann wird es halt weggeschmissen. So gehen wir nicht nur mit den Dingen, sondern so gehen wir mitunter auch mit Menschen um. Ja, wenn dann jemand da ist und sagt, ja komm, kannst doch knicken, ist so, kann doch weg. Und dieser Mentalität, die nicht eine Mentalität des 21. Jahrhunderts ist, sondern eine Mentalität des Menschen, dieser Mentalität stellt sich Jesaja eben entgegen. Und er macht dies, indem er darauf hinweist, dass der Knecht Gottes kommen wird, der das Recht heraustragen wird, hervorsagen wird. Und dieses Recht, um das es hier geht, das ist eben das Recht Gottes. Das ist eben die Wirklichkeit Gottes. Und die Frage ist, was ist da eigentlich anders? Man könnte diesen Abschnitt oder auch diesen Vers überschreiben mit vom Segen des Scheiterns oder vom Segen des Verlierens. Oder von der Kraft des Scheiterns und des Verlierens. Wir sind ja in dieser Welt eben gewöhnt, in unserem Denken, dass wir alles das, was nicht so ist, wie wir es uns vorstellen, dass wir das irgendwie defizitär dann auch betiteln. Zum Beispiel gehen wir in Europa im Jahr ungefähr 600, 700 Milliarden Euro aus, nur um psychische Erkrankungen zu behandeln. Es ist die Frage, ist das eigentlich mit den psychischen Erkrankungen mehr geworden? Ich glaube, die meisten von uns würden ja sagen, und ich auch, ja, wenn ich mir das so angucke, also die Welt wird ja immer bekloppter. Es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, das ist gar nicht so. Der Unterschied zu früher ist, dass wir heute dann das eher auch diagnostizieren. Also weiß keiner, was davon richtig ist. Also ich glaube schon, dass es mehr geworden ist. Aber diese schiere, gigantische Summe von 600, 700 Milliarden Euro, die wir jährlich ausgeben in Europa dafür, um geknickte Menschen wieder aufzurichten, macht ja auch deutlich, dass wir hier ein Problem haben. Und sehr oft wird das Problem auch dadurch verstärkt, dass wir Probleme immer so problematisieren. Oder dass wir Andersartigkeit immer problematisieren. Natürlich gibt es auch Grenzen und natürlich muss man an bestimmten Stellen auch was sagen. Aber eine Kultur, die geprägt ist von dem Gedanken der Selbstoptimierung, sagt natürlich auch sehr schnell, na, wenn du nicht so bist und wenn du da nicht mitläufst und wenn du da nicht mitmachst und so, dann na, kannst du knicken. Und nun kommt Jesaja und beschreibt das von dem Knecht Gottes und sagt, der geht da anders mit um. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Und hier leuchtet, und das ist der Segen des Scheiterns, hier leuchtet etwas auf von einem Umgang mit der Hinfälligkeit des Lebens, was so wesentlich ist, weil wenn wir es vergessen, hören wir auf, Mensch zu sein. Wenn wir es verlernen, dann verlernen wir, was es heißt, Mensch zu sein. Denn zu unserem menschlichen Leben und zu der menschlichen Existenz gehört natürlich der Umgang mit dem Scheitern, der Umgang mit der Enttäuschung. Ich habe es mir doch anders vorgenommen. Und ja. Und dort, wo wir es nicht mehr schaffen, dort wird am Ende auch das Leben uns nicht mehr gelingen. Ich hatte ja gesagt, dass in der vergangenen Woche hatte ich so mit Thema Beerdigung und so schon ein paar herausfordernde auch Situationen. Also wir haben ja am Freitag so einen richtig eisernen, also haben wir eine Trauerfeier hier gehabt. Der hat bei uns im Haus sauber gemacht, über in Karlshorst war der überall bekannt und der ist plötzlich gestorben und keine Familie, keine Angehörigen. Und dann haben wir gesagt, wir machen die Beerdigung und kümmern uns darum. Und also hier war alles voll mit Unionern. Auch ein paar, die vom Fußball Ahnung hatten, aber Entschuldigung. Und das war schon spannend, also das auch so zu erleben, wie Menschen auf diesem Weg mitgenommen werden müssen, sich wieder der Wirklichkeit des Todes auch zu stellen. Ich hatte in der vergangenen Woche, war ich drüben in der Kita, wo der kleine Junge, der überfahren wurde, dann auch war und habe dort etwas mit den Mitarbeitern und mit den Eltern dann gemacht. Und es ist, Tod erschrickt so sehr das Scheitern, dass man sich zurückzieht und eigentlich gar nichts davon wissen will. Weil der Tod ist das große Scheitern. Und wenn wir aufhören, uns damit zu beschäftigen, dann wissen wir irgendwann überhaupt nicht mehr, was das Leben ist und wie das Leben funktioniert. Das Scheitern gehört zu unserem Leben dazu. Und ich bin dankbar dafür, dass die Bibel eben nicht so ein Buch ist mit lauter Erfolgsgeschichten, sondern dass auf den ersten Seiten es schon losgeht mit dem Scheitern. Aber das ist die Botschaft Gottes. Von der ersten bis zur letzten Seite, dass er einen Weg gefunden hat, mit unserem Scheitern klarzukommen. Für uns Christen ist das, dass der Knecht Gottes in diese Welt hineingekommen ist, der ja auch selber nicht als Held von der Bühne der Weltgeschichte abgetreten ist, sondern er auch gescheitert ist nach menschlichem Ermessen. Aber, und das ist so eine geistliche Erkenntnis, zu der man sich auch immer wieder durchringen muss, das Scheitern ist etwas, worin uns Segen begegnen kann, wenn wir es auch in unserem Leben zulassen und dazu stehen. Und das ist eine Herausforderung. Aber überall dort, wo man sich dieser Herausforderung stellt, wird man entdecken, dass Scheitern und dass der Tod uns am Ende vielleicht herausfordern, aber nicht in der Lage ist, sie nicht in der Lage sind, uns das Leben zu rauben. Dietrich Bonhoeffer war so ein Mensch, der das für sich erkannt hat. Und ich möchte uns einige Verse jetzt noch von ihm lesen, in dem er im Endeffekt dieses Thema auch so aufnimmt. Ich glaube, sagt er, auch das Ende schon vor Augen habend. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber es gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gottes nicht schwer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Das begegnet uns in der Bibel auch immer wieder, dass die Wirklichkeit Gottes und die Kraft Gottes wirklich in der Lage ist, zu verändern und zu verwandeln und wieder aufzurichten. Und wenn wir gleich miteinander Abendmahl feiern, dann können wir das auch in diesen, mit diesem Gebet im Herzen und vielleicht auch auf den Lippen tun, dass wir an diesen Tisch seiner Gnade herantreten, um wieder neu etwas von dieser Kraft zu empfangen. Wir werden uns in den nächsten Wochen, nächste Woche geht es dann erstmal um das Neubeginn, aber wir werden uns danach damit beschäftigen über einige Wochen, was diese Kraft bewirkt und wo eigentlich dann auch die Reise unseres Lebens in dieser Welt hingehen soll und darüber hinaus. Es wird um das Thema Heiligung gehen. Aber Heiligung nicht als, boah, ich muss es schaffen und bin dann am Ende wieder so geknickt, weil ich es nicht geschafft habe und enttäuscht, sondern Heiligung als dieses Einlassen auf die Bewegung Gottes in meinem Leben, der mich aufrichten will und der mich ausrichten will, der mir wieder Kraft geben will für den nächsten Tag und der mir Hoffnung und Mut schenken will in allen Augenblicken des Lebens, dass es über das Scheitern hinaus und auch über den Tod dann hinaus Leben gibt. Und dazu sind wir alle immer wieder eingeladen, uns davon beseelen zu lassen. Amen.